Der besessene Klatscher. Seit der unrühmlichen Geschichte mit den Wichteln hatte Professor Lockhart keine lebenden Geschöpfe mehr in den Unterricht gebracht. Stattdessen las er ihnen aus seinem Buch vor und manchmal spielte er einige der dramatischeren Geschehnisse daraus nach. Für diese Aufführungen bat er meist Harry um Hilfe. So hatte er ihn schon genötigt, einen einfachen Dörfler aus Transsilvanien zu spielen, den Lockhart von einem Bubblefluch geheilt hatte, einen Yeti mit einem Schnupfen und einen Vampir, der, seit Lockhart sich ihn zur Brust genommen hatte, nichts mehr außer Kopfsalat essen konnte. Auch in der nächsten Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste holte Lockhart Harry vor die Klasse und diesmal musste er einen Werwolf spielen. Er hätte sich am liebsten geweigert, doch hatte er einen sehr guten Grund, Lockhart bei Laune zu halten.
»Ein schönes, lautes Heulen, Harry, genau, und dann stellt euch vor, stürze ich mich auf ihn, wie jetzt, und drück ihn zu Boden, so mit der einen Hand halte ich ihn unten, mit der anderen steche ich den Zauberstab gegen seine Kehle. Dann nehme ich meine letzten Kräfte zusammen und führe den immens komplizierten Humorfuss-Zauber aus, der Werwolf fiebt jämmerlich. Weiter, Harry, weiter, noch höher, gut, der Pelz verschwindet, die Reißzähne schrumpfen und er verwandelt sich zurück in einen Menschen. Einfach, aber wirksam. Und noch ein Dorf wird meiner auf ewig gedenken als jenes Helden, der es von den Schrecken der allmonatlichen Werwolf-Angriffe erlöst hat.« Die Glocke läutete. Lockhart warf sich in die Brust. »Hausaufgaben? Schreibt ein Gedicht über meinen Sieg über den Wagga-Wagga-Werwolf. Mein Buch, magisches Ich, mit Autogramm als Belohnung für das beste Gedicht.« Das Klassenzimmer begann sich zu leeren. Harry ging nach hinten, wo Ron und Hermine auf ihn warteten. »Fertig?« wisperte Harry.
»Warte, bis alle draußen sind,« sagte Hermine nervös. »So, jetzt!«
Ein Blatt Papier zwischen die Finger gepresst, ging sie nach vorn zu Lockharts Tisch. Harry und Ron folgten ihr auf den Fersen.
»Professor Lockhart«, stammelte Hermine, »ich möchte gerne dieses Buch aus der Bibliothek haben, nur zur Hintergrundlektüre.« Mit ein wenig zittriger Hand zeigte sie ihm das Blatt. »Das ein Problem ist nur, es steht in der verbotenen Abteilung, also brauche ich einen Lehrer, der mir diese Erlaubnis unterschreibt. Ich bin sicher, es hilft mir zu verstehen, was Sie in Gammeln mit Gulen über langsam wirkende Gifte sagen.«
»Ah, Gammeln mit Gulen«, sagte Lockhart und griff mit einem breiten Lächeln nach Hermines Blatt. »Vielleicht mein Lieblingsbuch. Hat es Ihnen gefallen?«
»Oh ja«, sagte Hermine respektvoll, »so schlau, wie Sie diesen letzten mit dem Teesieb gefangen haben.«
»Nun, sicher wird niemand etwas dagegen haben, wenn ich meiner besten Schülerin in diesem Jahr noch ein wenig weiterhelfe«, sagte Lockhart herzlich und zückte einen riesigen Pfauenfederhalter. »Ja, hübsch, nicht wahr?« sagte er, Rons empörten Blick missdeutend. »Ich benutze ihn normalerweise nur, um Bücher zu signieren.«
Er malte einen riesigen, verschlungenen Namenszug aufs Papier und reichte es Hermine zurück.
»So, Harry«, sagte Lockhart, während Hermine das Blatt mit fahriger Hand zusammenfaltete und es in die Tasche gleiten ließ. »Morgen ist das erste Quidditch-Spiel der Saison. Gryffindor gegen Slytherin. Wie ich höre, sind Sie ein brauchbarer Spieler. Auch ich war mal Sucher. Man hat mich gebeten, in der Nationalmannschaft zu spielen, doch ich zog es vor, mein Leben der Auslöschung der dunklen Kräfte zu widmen. Trotzdem, wenn Sie je das Bedürfnis nach ein wenig Einzeltraining haben, zögern Sie nicht zu fragen. Bin immer gern bereit, meine Erfahrung an weniger gute Spieler weiterzugeben.«
Harry gab einen undeutlichen Kehllaut von sich und hastete dann Ron und Hermine nach. »Ich fasse es einfach nicht«, sagte er, als die drei sich die Unterschrift auf dem Papier ansahen. »Er hat nicht mal nachgesehen, welches Buch wir wollen.« »Er ist eben ein hirnloser Aufschneider«, sagte Ron. »Aber was soll's, wir haben, was wir brauchen.« »Er ist kein hirnloser Aufschneider«, sagte Hermine schrill, und im Laufschritt machten sie sich auf den Weg in die Bibliothek.
»Nur weil er gesagt hat, dass du dieses Jahr die beste Schülerin bist.«
Sie senkten die Stimmen und traten in die Stille der Bibliothek. Madame Pince, die Bibliothekarin, war eine dürre, reizbare Gestalt, die aussah wie ein unterernährter Geier.
»Höchst potente Zaubertränke?«
wiederholte sie misstrauisch und wollte Hermine das Papier aus der Hand ziehen, doch Hermine ließ nicht los.
»Ich würde es so gerne behalten«, hauchte sie.
»Ach, komm schon«, sagte Ron.
Er zerrte ihr das Papier aus der Hand und klatschte es mit dem Pins hin.
»Wir holen dir noch ein Autogramm. Lockhart unterschreibt ja alles, wenn es lang genug stillsteht.«
Madame Pince hielt das Blatt hoch gegen das Licht, als wäre sie entschlossen, eine Fälschung aufzuspüren. Doch es hielt ihrer Prüfung stand. Sie stakste davon und verschwand zwischen den hohen Regalen. Ein paar Minuten später kehrte sie mit einem großen, schimmlig aussehenden Buch zurück. Hermine steckte es vorsichtig in die Tasche, und während sie die Bibliothek verließen, achteten sie sorgfältig darauf, nicht allzu schnell zu gehen oder zu schuldbewusst dreinzuschauen. 5 Minuten später hatten sie sich wieder im kaputten Klo der maulenden Myrte verschanzt. Hermine hatte sich gegen Rons Einwände durchgesetzt und darauf hingewiesen, dass dies der letzte Ort sei, den jemand aufsuchen würde, der noch alle Tassen im Schrank hatte. Hier würden sie jedenfalls nicht gestört werden. Die maulende Myrte weinte geräuschvoll in ihrer Kabine, doch sie beachteten sie nicht, und Myrte tat es ihnen gleich. Vorsichtig schlug Hermine höchst potente Zaubertränke auf, und die drei beugten sich über die stockfleckigen Seiten. Ein Blick sagte ihnen, warum es in die verbotene Abteilung gehörte. Einige der Zaubertränke hatten derart gruselige Wirkungen, dass sie es sich lieber nicht ausmalten, und es gab einige greuliche Abbildungen, darunter ein Mann, dessen Inneres nach außen gekehrt war, und eine Hexe, der etliche Arme aus dem Kopf sprossen.
»Das ist es«, sagte Hermine aufgeregt, und deutete auf die Seite mit der Überschrift »Der Vielsafttrank«.
Bebildert war sie mit Zeichnungen von Menschen, die schon halb in andere Menschen verwandelt waren. Harry hoffte inständig, dass der Ausdruck heftiger Schmerzen auf ihren Gesichtern auf das Konto der Künstlerfantasie ging.
»Das ist der komplizierteste Trank, von dem ich je gehört habe«, sagte Hermine, während sie das Rezept überflogen. »Florfliegen, Blutegel, Flussgras und Knöterich«, murmelte sie und fuhr mit dem Finger über die Zutatenliste. »Nun gut, das ist recht einfach. Das ist im Vorratsschrank für die Schüler. Da können wir uns bedienen. Oh, und seht mal, gemahlenes Horn eines Zweihorns. Weiß nicht, wo wir das herkriegen sollen. Kleingeschnittene Haut einer Baumschlange. Auch das wird nicht einfach sein. Und natürlich ein Stück von demjenigen, in den wir uns verwandeln wollen.«
»Wie bitte?« sagte Ron schockiert.
»Was meinst du damit, ein Stück von dem, in den wir uns verwandeln?«
»Ich trinke nichts mit Crabbys Zehennägel drin«, Hermine fuhr fort, als hätte sie ihn nicht gehört.
»Darüber müssen wir uns jetzt noch keine Sorgen machen, weil wir diese Stückchen zuletzt reintun.«
Ron hatte es die Sprache verschlagen. Er wandte sich Harry zu, der jedoch ein anderes Problem hatte.
»Ist dir klar, wie viel wir stehlen müssen, Hermine? Kleingeschnittene Haut einer Baumschlange. Das ist bestimmt nicht im Schülerschrank. Was sollen wir tun, bei Snape einbrechen und seine privaten Vorräte klauen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.«
Hermine knallte das Buch zu.
»Nun, wenn ihr kalte Füße kriegt, schön«, sagte sie.
Lila Flecken waren auf ihren Wangen erschienen und ihre Augen waren ungewöhnlich hell.
»Ich will ja keine Regeln brechen, wisst ihr. Ich glaube, Schüler aus Muggelfamilien zu bedrohen, ist viel schlimmer, als einen schwierigen Zaubertrank zu brauen. Aber wenn ihr nicht rausfinden wollt, ob es wirklich Malfoy ist, gehe ich jetzt gleich zu Madame Pince und gebe das Buch wieder zurück.«
»Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem du uns dazu überredest, die Regeln zu brechen«, sagte Ron.
»Na gut, wir machen mit. Aber keine Zehennägel, ist das klar?«
»Wie lange brauchen wir eigentlich dafür?«, fragte Harry.
Hermine, jetzt mit glücklicherer Miene, schlug das Buch wieder auf.
»Na ja, wenn das Flussgras bei Vollmond gezupft werden muss und die Florfliegen 21 Tage schmoren müssen, würde ich schätzen, wenn wir alle Zutaten kriegen können, bin ich in einem Monat fertig.«
»Ein Monat?« sagte Ron.
»Bis dahin könnte Malfoy alle Schüler aus Muggelfamilien angreifen.«
Doch Hermines Augen verengten sich abermals bedrohlich und rasch, erwiderte sie,
»aber einen besseren Plan haben wir nicht. Also, volle Kraft voraus, meine ich.«
Hermine sah nach, ob draußen vor dem Klo die Luft rein war, und Ron brummte Harry zu.
»Wir hätten viel weniger Schere rein, wenn du Malfoy morgen einfach vom Besen hauen könntest.«
Harry wachte am Samstagmorgen früh auf, und während er noch eine Weile liegen blieb, dachte er über das Quidditch-Spiel nach.
Er war aufgeregt, vor allem bei dem Gedanken, was Wood sagen würde, wenn Gryffindor verlöre, aber auch bei der Vorstellung, dass sie es mit einer Mannschaft zu tun hatten, die mit den schnellsten Rennbesen ausgestattet war, die mit Gold zu kaufen waren. Nie hatte er sich sehnlicher gewünscht, Slytherin zu schlagen. Nachdem er eine halbe Stunde mit brennenden Eingeweiden dagelegen hatte, stand er auf, zog sich an und ging zeitig hinunter zum Frühstück. Die anderen aus der Gryffindor-Mannschaft saßen bereits an dem langen, leeren Tisch zusammen, alle mit gespannten Mienen und recht schweigsam. Gegen 11 machte sich die ganze Schule auf den Weg zum Quidditch-Stadion. Es war ein windstiller Tag und ein Gewitter lag in der Luft. Harry wollte gerade in den Umkleideraum gehen, als Ron und Hermine herübergerannt kamen, um ihm Glück zu wünschen. Die Mannschaft zog ihre scharlachroten Gryffindor-Umhänge an und setzte sich dann auf die Bänke, um wie üblich Woods aufmunternden Worten vor dem Spiel zu lauschen. »Die Slytherins haben bessere Besen als wir«, begann er, »zwecklos, das zu bestreiten, aber wir haben bessere Spieler auf unseren Besen. Wir haben härter trainiert als sie, wir sind bei jedem Wetter geflogen.« »Wie wahr«, brummte George Weasley, »seit August bin ich nicht mehr richtig trocken gewesen. Und wir werden sie den Tag bereuen lassen, an dem sie es zuließen, dass dieses kleine Stück Schleim, Malfoy, sich in ihre Mannschaft einkaufte.« Die Brust vor Überschwang geschwellt, wandte sich Wood an Harry. »Es liegt an dir, Harry, ihnen zu zeigen, dass ein Sucher etwas mehr haben muss als einen reichen Vater. Schnapp dir diesen Schnatz, bevor es Malfoy tut, oder stirb bei dem Versuch, Harry, denn wir müssen heute unbedingt gewinnen.« »Kein Erwartungsdruck also, Harry«, sagte Fred und zwinkerte ihm zu. Sie gingen hinaus aufs Spielfeld, wo sie mit höllischem Lärm begrüßt wurden. Es war vor allem Anfeuerungsgeschrei, denn die Ravenclaws und Hufflepuffs waren scharf darauf, die Slytherins endlich geschlagen zu sehen. Doch die Slytherins unter den Zuschauern buhten und pfiffen ebenfalls unüberhörbar. Madame Hooch, die Quidditch-Lehrerin, forderte Flint und Wood zum Händedruck auf und unter drohenden Blicken packten sie härter zu als nötig. »Auf meinen Pfiff geht's los«, sagte Madame Hooch. »Also, 3, 2, 1. Unter dem Geschrei der Menge stiegen die 14 Spieler hoch in den bleigrauen Himmel. Harry flog höher als alle anderen und hielt Ausschau nach dem Schnatz. »Alles klar dort, Narbengesicht«, schrie Malfoy und raste unter ihm durch, als ob er ihm zeigen wollte, wie schnell sein Besen war. Harry hatte keine Zeit zu antworten. In eben diesem Moment kam ein schwerer, schwarzer Klatscher auf ihn zugeschossen, dem er nur um Haaresbreite ausweichen konnte. »Das war knapp, Harry«, sagte George und brauste mit dem Schläger in der Hand an ihm vorbei, um den Klatscher zurück in Richtung der Slytherins zu treiben. Harry sah, wie George dem Klatscher einen kräftigen Schlag versetzte, der ihn zu Adrian Pusey hinüberjagen sollte. Doch der Klatscher machte mitten im Flug kehrt und schoss abermals auf Harry zu. Harry tauchte rasch ab, um ihm auszuweichen, und George schaffte es, den Klatscher mit einem harten Schlag auf Malfoy zuzutreiben. Doch wieder machte der Klatscher in weitem Bogen wie ein Bumerang kehrt und schoss erneut auf Harrys Kopf zu. Harry legte einen Spurt ein und jagte auf das andere Ende des Feldes zu. Er konnte den Klatscher hinter ihm pfeifen hören. Was ging da vor? Klatscher verlegten sich nie so hartnäckig auf einen Spieler. Es war ihre Aufgabe, so viele Leute wie möglich von den Besen zu werfen. Fred Weasley wartete am anderen Ende auf den Klatscher. Harry duckte sich. Fred schlug mit aller Kraft gegen den Klatscher und schaffte es, ihn aus der Flugbahn zu werfen. »Das war's«, rief Fred glücklich. Doch damit lag er falsch. Als würde Harry den Klatscher anziehen wie ein Magnet, jagte er ihm erneut nach. Und Harry musste so schnell er konnte das weitersuchen. Es hatte zu regnen begonnen. Schwere Tropfen schlugen gegen Harrys Gesicht und seine Brillengläser. Er hatte keine Ahnung, was im Spiel sonst noch vor sich ging, bis er Lee Jordan, den Stadionsprecher, rufen hörte, »Slytherin in Führung, 60-0 Punkte!« Die überlegenen Besen der Slytherins taten eindeutig ihre Wirkung, während der verrückte Klatscher alles unternahm, um Harry vom Besen zu schlagen. Fred und George flogen jetzt so dicht neben ihm, dass Harry nichts außer ihren rudernden Armen sehen konnte und keine Chance hatte, den Schnatz auszumachen, geschweige denn ihn zu fangen. »Jemand hat an diesem Klatscher herumgebosselt«, grommelte Fred und schlug mit aller Kraft gegen den Ball, als der einen neuen Angriff auf Harry startete. »Wir brauchen eine Auszeit«, sagte George und versuchte, Wood ein Zeichen zu geben und zugleich den Klatscher daran zu hindern, Harrys Nase zu zertrümmern. Wood hatte offenbar verstanden. Madame Hoots Pfeife schrillte und Harry, Fred und George gingen im Sinkflug zu Boden, wobei sie darauf achten mussten, dem verrückt gewordenen Klatscher auszuweichen. »Was ist los?« fragte Wood, als die Gryffindor-Mannschaft sich unter lautem Johlen der Slytherins zu einem Kreis zusammendrängte. »Wir werden platt gemacht. Fred und George, wo wart ihr, als dieser Klatscher Angelina am Torschuss gehindert hat?« »Wir waren 10 Meter über ihr und haben verhindert, dass der andere Klatscher Harry umbringt, Oliver«, sagte George wütend. »Jemand hat ihn verhext. Er lässt Harry nicht in Ruhe und ist das ganze Spiel über hinter niemand anderem her. Die Slytherins müssen da etwas gedreht haben.« »Aber die Klatscher waren seit unserem letzten Training in Madame Hoots Büro eingeschlossen und da waren sie noch in Ordnung«, sagte Wood aufgebracht. Madame Hooch kam auf sie zugeschritten. Hinter ihr sah Harry die Slytherin-Mannschaft johlend in seine Richtung deuten. »Hört mal zu«, sagte Harry, während Madame Hooch näher kam. »Wenn ihr beide die ganze Zeit um mich herumfliegt, kann ich den Schnatz nur kriegen, wenn ihr mir den Ärmel hochsaust. Geht zurück zu den anderen und lasst mich mit dem Kerlchen alleine fertig werden.« »Seid doch nicht blöd«, sagte Fred. »Er schießt dir den Kopf ab.« Wood blickte abwechselnd Harry und die Weasleys an. »Oliver, das ist verrückt«, sagte Alicia Spinett wütend. »Ihr könnt Harry mit dem Ding nicht alleine lassen. Wir brauchen eine Untersuchung. Wenn wir jetzt aufhören, müssen wir das Spiel abschreiben. Und nur wegen eines durchgedrehten Klatschers wollen wir doch nicht gegen die Slytherins verlieren. Komm schon, Oliver, sag ihnen, dass sie mich allein lassen sollen.« »Das ist alles deine Schuld«, sagte George wutentbrannt zu Wood. »Hol den Schnatz oder stirb bei dem Versuch. Es war saudumm von dir, ihm das zu sagen.« Madame Hooch war jetzt bei ihnen. »Bereit, wieder zu spielen?«, fragte sie Wood. Wood sah den entschlossenen Ausdruck auf Harrys Gesicht. »Alles klar«, sagte er. »Fred und George, ihr habt Harry gehört. Er will es mit dem Klatscher alleine aufnehmen.« Es regnete jetzt stärker. Auf Madame Hoots Pfiff hin stieß sich Harry mit aller Kraft vom Boden ab, und schon hörte er den Klatscher unheilverkündend hinter sich herzischen. Harry stieg immer höher. Er zog weite Schlaufen und legte Loopings ein, flog Spiralen und im Zickzack und rollte sich seitlich weg. Ihm war leicht schwindlig, dennoch hielt er die Augen weit geöffnet. Der Regen klatschte gegen seine Brille und lief ihm die Nase hoch, während er sich vom Besen hängen ließ, um einem weiteren tückischen Angriff des Klatschers auszuweichen. Er konnte einige Zuschauer lachen hören, und ihm war klar, dass er albern aussehen musste. Doch der Klatscher war schwer und konnte die Richtung nicht so schnell ändern wie Harry. Er legte eine Achterbahnfahrt hin, flog um das Stadion herum und linste durch die silbernen Regenschleier hinüber zu den Torpfosten des Slytherins, wo Adrian Pusey versuchte, an Wood vorbeizukommen. Ein Pfeifen in Harrys Ohr sagte ihm, dass der Klatscher ihn eben wieder knapp verfehlt hatte. Er legte sich eine Kurve und rauschte in die andere Richtung davon. »Trainierst du fürs Ballett, Potter?« rief Malfoy, als Harry mitten in der Luft einen albernen Tanz aufführen musste, um dem Klatscher zu entgehen. Er schaffte es jedoch, ein paar Meter zwischen sich und dem Klatscher zu gewinnen. Und dann, als er voller Hass auf Malfoy zurückblickte, sah er ihn. Den goldenen Schnatz. Er schwebte ein paar Zentimeter über Malfoys linkem Ohr. Und Malfoy, ganz damit beschäftigt, Harry auszulachen, hatte ihn nicht bemerkt. Einen quälenden Moment lang schwebte Harry mitten in der Luft und wagte es nicht, auf Malfoy loszurasen, aus Furcht, er würde hochschauen und den Schnatz bemerken. Wham! Eine Sekunde zu lang hatte er angehalten. Der Klatscher hatte schließlich doch noch getroffen. Er war gegen seinen Ellbogen geknallt und Harry spürte, dass sein Arm gebrochen war. Mit getrübtem Blick und betäubt von dem stechenden Schmerz glitt er auf seinem regennassen Besen zur Seite und ließ sich mit geknicktem Knie von seinem Besenstiel hängen. Der rechte Arm pendelte nutzlos an seiner Seite. Der Klatscher kam für einen zweiten Angriff zurückgeschossen, und diesmal zielte er auf sein Gesicht. Harry kurfte ihm aus dem Weg. Nur noch einen einzigen Gedanken hielt er in seinem betäubten Kopf fest. »Schaff es noch zu Malfoy!« Durch den Schleier aus Regen und Schmerz tauchte er zu dem schimmernden, grinsenden Gesicht unter sich ab und sah Malfoy die Augen vor Angst aufreißen. Er dachte, Harry würde ihn angreifen. »Was zum?« keuchte er und jagte vor Harry davon. Harry nahm seine gesunde Hand vom Besen und griff blitzartig zu. Er spürte, wie sie sich um den kalten Schnatz zusammenballte. Doch nun hing er nur noch mit den Beinen am Besen. Verzweifelt bemüht, nicht ohnmächtig zu werden, schoss er auf den Boden zu. Die Zuschauer schrien auf. Schlamm spritzte auf, als er unten aufschlug und sich vom Besen rollte. Sein Arm hing in einem sehr merkwürdigen Winkel an ihm herab. Von Schmerzen geschüttelt hörte er wie aus weiter Ferne vielstimmiges Pfeifen und Rufen. Er achtete nur noch auf den Schnatz in seiner gesunden Hand. »Aha«, nuschelte er, »wir haben gewonnen.« Und dann wurde es schwarz um ihn. Als er wieder zu sich kam, lag er immer noch auf dem Feld. Regen trommelte auf sein Gesicht und jemand beugte sich über ihn. Er sah Zähne glitzern.
»Oh nein, nicht der«, stöhnte Harry.
»Weiß nicht, was er sagt«, verkündete Lockhart mit lauter Stimme der gespannten Schar von Gryffindors, die sich um sie drängten. »Keine Sorge, Harry, ich richte das mit Ihrem Arm.«
»Nein«, schrie Harry, »ich behalte ihn so, wie er ist, danke.«
Er versuchte, sich aufzurichten, doch der stechende Schmerz ließ ihn wieder zurücksinken. Da hörte er ein vertrautes Klicken in der Nähe.
»Davon will ich kein Foto, Colin«, sagte er laut.
»Legen Sie sich wieder hin, Harry«, sagte Lockhart besänftigend. »Das ist ein einfacher Zauber, den ich unzählige Male durchgeführt habe.«
»Warum kann ich nicht einfach hinüber in den Krankenflügel?«,
sagte Harry mit zusammengebissenen Zähnen. »Das sollte er tatsächlich, Professor«, sagte der schlammbespritzte Wood, der nicht umhin konnte zu grinsen, obwohl sein Sucher verletzt war.
»Großer Fang, Harry. Wirklich hervorragend. Dein Bester, würde ich sagen.«
Durch das Beingewimmel um ihn her erkannte Harry Fred und George Weasley, die den besessenen Klatscher mit Mühe und Not in einer Kiste verstauten. Er lieferte ihnen immer noch einen verbissenen Kampf.
»Zurücktreten«, sagte Lockhart und rollte seine jadegrünen Ärmel hoch.
»Nein, nicht«, sagte Harry matt,
doch Lockhart fuchtelte schon mit seinem Zauberstab herum und richtete ihn jetzt direkt auf Harrys Arm. An Harrys Schulter begann sich ein merkwürdiges und unangenehmes Gefühl auszubreiten, das sich bis in die Fingerspitzen zog. Es war, als würde sein Arm ausgepumpt. Er wagte nicht hinzusehen, hielt die Augen geschlossen und das Gesicht vom Arm abgewandt. Und seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich. Als sie über ihm die Münder aufrissen und Colin Creevy wie verrückt zu knipsen begann. Sein Arm tat nicht mehr weh, aber er fühlte sich auch nicht mehr an wie ein Arm.
»Tja«, sagte Lockhart, »tja, nun, das kann schon mal passieren. Entscheidend jedoch ist, dass die Knochen nicht mehr gebrochen sind. Das muss man sich merken. So, Harry, dann trollen Sie sich mal hoch zum Krankenflügel. Mr. Weasley, Miss Granger, würden Sie ihn begleiten? Madame Pomfrey wird ihn dann schon, ja, ein wenig zusammenflicken.«
Harry richtete sich auf. Er fühlte sich merkwürdig seitlastig. Er holte tief Luft und blickte an seiner rechten Schulter hinunter. Und was er da sah, ließ ihn beinahe wieder ohnmächtig werden. Unter seinem Umhang lugte etwas hervor, das aussah wie ein dicker, fleischfarbener Gummihandschuh. Er versuchte, die Finger zu bewegen. Nichts passierte. Lockhart hatte Harrys Knochen nicht repariert. Er hatte sie zum Verschwinden gebracht. Madame Pomfrey war alles andere als erfreut.
»Sie hätten gleich zu mir kommen sollen«, tobte sie und hielt den traurigen, lahmen Überrest dessen in die Höhe, was vor einer halben Stunde noch ein gesunder Arm gewesen war. »Ich kann Knochen in einer Sekunde wieder heilen, aber neu wachsen lassen?«
»Das werden Sie doch schaffen, nicht wahr?«, sagte Harry verzweifelt.
»Ich werde es schaffen, selbstverständlich, naturellement, aber es wird schmerzhaft sein«, sagte Madame Pomfrey grimmig und warf Harry einen Schlafanzug aufs Bett. »Sie werden die Nacht über hier bleiben müssen?«
Hermine wartete vor dem Vorhang um Harrys Bett, während Ron ihm in den Schlafanzug half. Es dauerte eine Weile, bis der gummiartige, knochenlose Arm in einen Ärmel gestopft war.
»Wie kannst du jetzt noch zu Lockhart halten, Hermine?« rief Ron durch den Vorhang, während er Harrys lasche Finger durch den Ärmelaufschlag zog. »Wenn Harry eine Entknochen gewollt hätte, dann hätte er danach gefragt.«
»Jeder kann mal einen Fehler machen«, sagte Hermine, »und es tut nicht mehr weh, oder, Harry?«
»Nein«, sagte Harry und stieg ins Bett. »Aber ansonsten tut sich auch nichts mehr.« Mit ziellos umherflatterndem Arm schwang er sich aufs Bett. Hermine und Madame Pomfrey kamen jetzt um den Vorhang herum. Madame Pomfrey hielt eine große Flasche in der Hand, auf deren Etikett es hieß »Skele Wachs«. »Du hast eine schwere Nacht vor dir«, sagte sie, schenkte einen Becher mit der dampfenden Flüssigkeit voll und reichte ihn Harry. »Knochen nachwachsen lassen ist eine scheußliche Sache.« Scheußlich war auch das Skele Wachs. Es verbrannte Harry Mund und Rachen und ließ ihn husten und prusten. Und während Madame Pomfrey noch über gefährliche Sportarten und unfähige Lehrer schimpfte, zog sie sich zurück und überließ es Ron und Hermine, Harry zu helfen, etwas Wasser hinunterzuwürgen. »Immerhin haben wir gewonnen«, sagte Ron, und ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Das war ein toller Fang von dir. Du hättest Malfoys Gesicht sehen sollen. Er sah aus, als wollte er dich umbringen.« »Ich möchte wissen, wie er diesen Klatscher verhext hat«, sagte Hermine mit düsterer Stimme. »Das können wir auf die Liste der Fragen setzen, die wir ihm stellen, wenn wir den Vielsafttrank eingenommen haben«, sagte Harry und ließ sich auf die Kissen zurücksinken. »Ich hoffe, er schmeckt besser als dieses Zeug.« »Wenn Stückchen von Slytherins drin sind? Du machst wohl Witze«, sagte Ron. In diesem Augenblick ging die Tür des Krankenzimmers auf. Schmutzig und durchnässt stürmten die anderen aus der Gryffindor-Mannschaft herein und scharten sich um Harrys Bett. »Unglaubliche Fliegerei, Harry«, sagte George. »Ich habe gerade gesehen, wie Marcus Flint Malfoy fertig gemacht hat. Von wegen den Schnatz direkt über dem Kopf haben und nichts bemerken.« »Malfoy guckte nicht besonders glücklich aus der Wäsche.« Sie hatten Kuchen, Süßigkeiten und Flaschen mit Kürbissaft gekauft und machten sich gerade warm für eine vielversprechende Party um Harrys Bett, als Madame Pomfrey herbeigestürmt kam.
»Dieser Junge braucht Ruhe. Schließlich müssen 33 Knochen nachwachsen. Raus! Raus!«
Und sie ließen Harry allein mit nichts, was ihn von dem stechenden Schmerz in seinem lahmen Arm hätte ablenken können. Viele Stunden später erwachte Harry jäh in rabenschwarzer Nacht und stieß einen kleinen Schmerzensschrei aus. Sein Arm fühlte sich jetzt an, als sei er voll großer Splitter. Eine Sekunde lang dachte er, das sei es, was ihn aufgeweckt habe. Dann mit einem Schauder des Entsetzens erkannte er, dass jemand in der Dunkelheit seine Stirn abtupfte.
»Hau ab!« sagte er laut. Und dann »Dobby!«
Die glubschigen Tennisballaugen des Hauselfen spähten Harry durch die Dunkelheit an. Eine einsame Träne lief an seiner langen, spitzen Nase herab.
»Harry Potter, ich bin in die Schule zurückgekehrt«, flüsterte er niedergeschlagen. »Dobby hat Harry Potter immer wieder gewarnt. Oh, Sir, warum haben Sie Dobby nicht geglaubt? Warum ist Harry Potter nicht nach Hause zurückgefahren, als er den Zug verpasst hat?«
Harry richtete sich mühsam auf und schob Dobbys Taschentuch weg.
»Was machst du hier?« sagte er. »Und woher weißt du, dass ich den Zug verpasst habe?«
Dobbys Lippen erzitterten, und Harry kam plötzlich ein furchtbarer Verdacht.
»Du warst es«, sagte er langsam. »Du hast verhindert, dass die Absperrung uns durchließ.«
»In der Tat, Sir«,
sagte Dobby und nickte lebhaft und ohrenflatternd mit dem Kopf.
»Dobby hat sich versteckt und nach Harry Potter Ausschau gehalten und den Durchgang verschlossen. Ja, und danach musste Dobby seine Hände schienen.«
Er zeigte Harry 10 lange verbundene Finger.
»Aber Dobby war es egal, Sir, denn er glaubte, Harry Potter sei sicher und er hat sich nie träumen lassen, dass Harry Potter auf einem anderen Weg zur Schule kommen würde.«
Er schüttelte den hässlichen Kopf und wiegte vor und zurück.
»Dobby war so entsetzt, als er hörte, dass Harry Potter zurück in Hogwarts war, dass er das Essen seines Herrn anbrennen ließ. Oh, eine solche Tracht Prügel hat Dobby noch nie bekommen, Sir.
Harry ließ sich auf die Kissen zurückfallen. »Wegen dir sind Ron und ich fast rausgeworfen worden«, sagte er grimmig. »Du verschwindest besser, bevor meine Knochen zurückkommen, Dobby, oder ich erwürge dich noch.« Dobby lächelte matt.
»Dobby ist an Todesdrohungen gewöhnt, Sir. Zu Hause kriegt er sie 5-mal am Tag.«
Er schneuzte sich in eine Ecke des schmutzigen Kissenbezugs, den er trug, und sah dabei so mitleiderregend aus, dass Harry seinen Zorn widerwillig schwinden spürte. »Warum trägst du dieses Ding, Dobby?« fragte er neugierig.
»Das, Sir?«
sagte Dobby und zupfte an seinem Kissenbezug herum.
»Das ist ein Zeichen für den Sklavenstand des Hauselfen, Sir. Dobby kann nur freikommen, wenn seine Gebieter ihm Kleider schenken, Sir. Die Familie achtet aber darauf, Dobby nicht einmal eine Socke zu geben, Sir, denn dann wäre er frei, ihr Haus für immer zu verlassen.«
Dobby wischte sich die hervorquellenden Augen und sagte plötzlich,
»Harry Potter muss nach Hause gehen. Dobby dachte, sein Klatscher würde reichen, um ihn...«
»Dein Klatscher?« fragte Harry, und wieder kochte blanke Wut in ihm hoch. »Was meinst du, dein Klatscher? Du steckst dahinter, dass mich dieses verdammte Ding umbringen wollte?«
»Nicht umbringen, Sir, niemals«, sagte Dobby schockiert. »Dobby will Harry Potters Leben retten. Besser nach Hause geschickt, schlimm verletzt, als hier bleiben, Sir. Dobby wollte nur, dass Harry Potter so verletzt wird, dass sie ihn nach Hause schicken.«
»Oh, ist das alles?« sagte Harry schnaubend. »Ich nehme nicht an, dass du mir sagen wirst, warum du willst, dass ich in Stücke zerlegt nach Hause geschickt werde.«
»Oh, wenn Harry Potter nur wüsste«,
stöhnte Dobby, und noch mehr Tränen tropften auf seinen schmutteligen Kissenbezug.
»Wenn er nur wüsste, was er uns bedeutet, den Niederen, den Versklavten, dem Abschaum der Zaubererwelt. Dobby erinnert sich noch, wie es war, als jener, dessen Name nicht genannt werden darf, auf der Höhe seiner Macht war, Sir. Wir Hauselfen wurden wie Ungeziefer behandelt, Sir. Natürlich wird Dobby immer noch so behandelt, Sir«,
gab er zu und trocknete sich das Gesicht am Kissenbezug.
»Aber insgesamt, Sir, hat sich das Leben für unsereins verbessert, seit sie über jenen, dessen Name nicht genannt werden darf, triumphiert haben. Harry Potter hat überlebt und die Macht des dunklen Lords wurde gebrochen und ein neuer Morgen brach an, Sir, und Harry Potter strahlte wie ein Leuchtturm der Hoffnung für jene von uns, die dachten, die dunklen Tage würden nie enden, Sir. Und jetzt in Hogwarts werden schreckliche Dinge geschehen. Und geschehen vielleicht jetzt schon. Und Dobby kann Harry Potter nicht hier lassen. Nun, da die Geschichte sich wiederholen wird, nun, da die Kammer des Schreckens wieder geöffnet ist.«
Dobby erstarrte. Vom Grauen gepackt, griff er sich Harrys Wasserkrug vom Nachttisch und schlug ihn gegen seinen Kopf und stürzte hinüber. Gleich darauf krabbelte er zurück aufs Bett und brummelte mit schielendem Blick,
»Böser Dobby, sehr böser Dobby!«
»Also gibt es tatsächlich eine Kammer des Schreckens«, flüsterte Harry. »Und Hast du gesagt, sie wurde schon einmal geöffnet? Erzähl's mir, Dobby. Dobbys Hand wanderte langsam wieder zum Wasserkrug hinüber und Harry packte sein mageres Handgelenk. Aber ich stamme nicht aus einer Muggelfamilie. Wie kann mir dann Gefahr aus der Kammer drohen?
Ach, Sir, fragen Sie nicht weiter. Fragen Sie den armen Dobby nicht mehr,
stammelte der Elf und seine riesigen Augen leuchteten in der Dunkelheit.
Schlimme Taten werden an diesem Ort geplant. Doch Harry Potter darf nicht hier sein, wenn sie geschehen. Gehen Sie heim, Harry Potter. Harry Potter darf sich da nicht einmischen, Sir.
Es ist zu gefährlich. Wer ist es, Dobby? Sagte Harry und umklammerte weiterhin Dobbys Handgelenk, um ihn daran zu hindern, sich wieder mit dem Wasserkrug zu schlagen. Wer hat sie geöffnet? Wer hat sie das letzte Mal geöffnet?
Dobby kann nicht, Sir. Dobby kann nicht. Dobby darf es nicht sagen. Gehen Sie heim, Harry Potter. Gehen Sie nach Hause.
Ich gehe nirgendwo hin, sagte Harry entschlossen. Meine beste Freundin kommt aus einer Muggelfamilie. Sie wird als Erste an der Reihe sein, wenn die Kammer wirklich geöffnet wurde.
Harry Potter, setz dein Leben für Freunde ein, stöhnte Dobby in einer Art wehmütiger Begeisterung. So edel, so tapfer. Aber er muss sich selbst retten. Er muss. Harry Potter darf nicht.
Dobby erstarrte plötzlich und seine Fledermausohren erzitterten. Auch Harry hörte es. Draußen auf dem Gang näherten sie Schritte.
Dobby muss gehen,
hauchte der Elf entsetzt. Es gab ein lautes Knacken und Harrys Faust umklammerte plötzlich nur noch dünne Luft. Er ließ sich aufs Bett zurückfallen. Die Augen auf den dunklen Eingang zum Krankenflügel gerichtet, und lauschte den näher kommenden Schritten. Einen Moment später kam Dumbledore rückwärtsgehend in das Krankenzimmer. Er trug einen langen, wollenen Morgenmantel und eine Nachtmütze und schleppte den Kopf von etwas, das aussah wie eine Statue. Professor McGonagall erschien eine Sekunde später, die Füße tragend. Gemeinsam hieften sie die Statue auf ein Bett.
»Holen Sie Madame Pomfrey«,
flüsterte Dumbledore, und Professor McGonagall hastete am Fußende von Harrys Bett vorbei und verschwand. Harry lag mucksmäuschenstill da und tat so, als würde er schlafen. Er hörte aufgeregtes Geflüster und dann tauchte Professor McGonagall wieder auf, dicht gefolgt von Madame Pomfrey, die eine Strickjacke über ihr Nachthemd zog. Er hörte, wie jemand pfeifend Luft holte.
»Was ist da passiert?« flüsterte Madame Pomfrey zu Dumbledore gewandt und beugte sich über die Statue auf dem Bett.
»Ein zweiter Angriff«, sagte Dumbledore. »Minerva hat ihn auf der Treppe gefunden.«
»Neben ihm lag ein Bündel Trauben«, sagte Professor McGonagall. »Wir glauben, er hat versucht, sich hier heraufzuschleichen, um Potter zu besuchen.«
Harrys Magen verkrampfte sich fürchterlich. Langsam und vorsichtig richtete er sich ein paar Zentimeter auf, um die Statue auf dem Bett betrachten zu können. Ein Strahl Mondlicht fiel auf das starr blickende Gesicht. Es war Colin Creevy. Mit weit aufgerissenen Augen lag er da, die Hände von sich gestreckt, und in den Händen hielt er seine Kamera.
»Versteinert?« flüsterte Madame Pomfrey.
»Ja«, sagte Professor McGonagall, »aber ich darf nicht daran denken. Wenn Albus nicht nach unten gegangen wäre, um sich heiße Schokolade zu holen, wer weiß, was dann?« Alle drei starrten auf Colin hinunter. Dann beugte sich Dumbledore vor und zerrte die Kamera aus Colins verklammerten Händen.
»Sie denken, es ist ihm gelungen, ein Foto seines Angreifers zu schießen?« sagte Professor McGonagall mit beschwörender Stimme.
Dumbledore antwortete nicht. Er zog den Kameradeckel ab.
»Du meine Güte«, sagte Madame Pomfrey.
Ein Dampfstrahl zischte aus der Kamera. Harry, drei Betten entfernt, drang der beißende Geruch von verbranntem Plastik in die Nase.
»Geschmolzen«,
sagte Madame Pomfrey und schüttelte den Kopf.
»Alles geschmolzen!«
»Was bedeutet das, Albus?« fragte Professor McGonagall ängstlich.
»Es heißt«, sagte Dumbledore, »dass die Kammer des Schreckens tatsächlich wieder offen ist.«
Madame Pomfrey schlug sich die Hand gegen den Mund. Professor McGonagall starrte Dumbledore an.
»Aber Albus, wer?«
»Die Frage ist nicht, wer«, sagte Dumbledore, die Augen auf Colin gerichtet. »Die Frage ist, wie?«
Und nach dem, was Harry von Professor McGonagalls Gesicht in der Dunkelheit erkennen konnte, verstand sie auch nicht mehr als er.